Heute zu Gast im Podcast ist die Sandra, Co-Founderin von Finlist.
Da gibt es wenige, die so schnell am Anfang waren wie wir und dann auch noch 900 Millionen Euro abgewickelt haben. Das ist, also jeder, der sich in der Branche auskennt, der weiß, das ist schon eine Leistung. Ja, wir haben es nicht mit einem Zehner-Team gemacht, ja, sondern wir haben das tatsächlich zu viert gemacht. Und da sieht man halt einfach, was passieren kann, wenn man wirklich vollautomatisch unterwegs ist und einfach vorher mal ein paar Markttests gemacht hat und nicht ins Blaue gedacht hat, sondern wirklich beide Seiten abholt.
Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, Digital Umsetzen. Heute ein bisschen angeschlagen, aber the show must go on. Ich habe heute die Sandra von Finlist zu Gast und Finlist ist eine vollautomatisierte Kreditplattform, welche den Prozess gewerblicher Immobilienfinanzierung digitalisiert, vereinfacht und extrem beschleunigt. Der Florian, der Co-Founder, der war schon vor etwa, ich glaube, 6 Monaten bei uns zu Gast. Da haben wir schon darüber gesprochen, wie sie es geschafft haben, die Plattform so aufzubauen, wie sie es heute tatsächlich tun. Also sind sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Sandra schildert die ganze Geschichte nochmal aus ihrer Brille, wie sie das gemacht haben. Wir diskutieren auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, Product-led Growth versus Sales-led Growth und der Effekt wirklich auf Fremdfinanzierung. Also wie viel Geld muss man tatsächlich raisen, basierend auf dem Modell, das man wählt. Also eine sehr, sehr interessante Diskussion, die wir geführt haben. Ich freue mich auf die Episode und würde sagen, los geht's.
Ja, hi Sandra, freut mich riesig, dass du hier bist. Deine andere Hälfte, den Florian, den hatten wir ja schon mal hier im Podcast bei uns. Und jetzt haben wir dich. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was sich seitdem getan hat. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon ungefähr, ich glaube, 6 Monate oder sowas ungefähr her, dass der Florian bei uns im Podcast war. Und genau, stell du dich einfach vielleicht mal vor und für all diejenigen, die damals die Finlist-Episode nicht gehört haben, vielleicht auch mal ganz kurz, was Finlist eigentlich ist.
Ja, hi, Fuad. Ja, danke, dass wir hier ein zweites Mal sein dürfen und dann auch noch durch mich. Ich hoffe, ich werde dem Digital-Umsetzen-Format auch so ein bisschen gerecht. Ja, ich bin Sandra, mittlerweile 35 Jahre alt und Geschäftsführerin von Finlist. Ich bin sozusagen neben dem Flo, der den technischen Part absetzt, der Part, der halt eben mit der Expertise für gewerbliche Immobilienfinanzierung um die Ecke kommt und eben in der Immobilienbranche schon so ein paar Jahre unterwegs ist. Grundsätzlich auch immer schon Unternehmerin gewesen, also mit 2 ganz kurzen Baustellen oder 2 ganz, ganz kurzen Stellen, irgendwie über, ich glaube, 3 Jahre oder so war ich mal angestellt, aber sonst, seitdem ich 19 bin, immer selbstständig. Und ja, jetzt bin ich eben seit 8 Jahren in der Immobilienbranche, habe mit Florian Holm Finlist gegründet. Finlist ist eine Kreditplattform, die gewerbliche Immobilienfinanzierung unterstützt, die so eine Art Matching-System und Algorithmus beinhaltet, der halt eben dafür sorgt, dass ein Kreditgeber innerhalb von einem Tag konkrete und vollständige Angaben und Anfragen von Finanzierungssuchenden bekommt, um vielleicht hier gewerbliche Immobilienfinanzierung auch mal zu erklären. Das heißt nicht, dass wir Gewerbeimmobilien finanzieren, sondern das heißt GmbHs, AGs, GbRs und andere Holdingstrukturen suchen eben eine Immobilienfinanzierung. Das sind dann meistens Dimensionen ab so 1-2 Millionen Euro aufwärts an Finanzierungsbedarf. Und da das natürlich ein bisschen regulierter ablaufen muss, als jetzt vielleicht alles, was so unter 1 Million Euro abläuft, weil es einfach sehr viel Geld ist, ist das eben viel, viel risikoreicher und schwieriger für Kreditgeber. Dementsprechend natürlich auch schwieriger zu erhalten. Und da unterstützen wir eben Finanzierungsabteilungen von Projektentwicklern, von Investoren, Bauträgern, Bestandshaltern, die eben schon Expertise in der Finanzierung haben, aber vielleicht gerade expandieren oder eben einfach vom Budget her nochmal sich vergrößern wollen. Und dann ist das eben nicht so einfach, da den passenden Kreditgeber zu jeder Zeit zu finden.
Du hast es gerade schon sehr treffend beschrieben, also dass ihr den Menschen oder ich sag mal jetzt euren Zielkunden helft, schneller an Kredite zu kommen, die richtigen Kredite für sich zu finden. Florian hat mir damals erzählt, halt wirklich, was für ein Pain dahinter steckt. Also, dass das ein sehr, sehr komplexer Prozess tatsächlich ist, der auch sehr, sehr lange dauert. Kannst du das nochmal wirklich vielleicht etwas detaillierter beleuchten, was ihr da tatsächlich löst?
Ja, klar. Man muss sich das so vorstellen, dass es eigentlich so drei Schmerzpunkte gibt. Es gibt einmal den Punkt, dass bis vor einer gewissen Zeit Immobilienfinanzierung eben ein Offline-Geschäft war. Also das hieß, ich bin irgendwie zu meiner Hausbank gegangen. Es gibt da so zwei, drei Hausbanken und die sind eben einfach für meine Finanzierung zuständig. Ich kriege da so eine Art Pool übers Jahr, so ein Budgetpool. Ja, ich kann das jetzt mal so ein bisschen an einem Beispiel ausmachen. Du hast irgendwie so 30 Millionen Euro, die du im Jahr abrufen kannst, oder manchmal sind es auch 50 oder 80 Millionen Euro, je nachdem, was eben auch dein Eigenkapital an sich hergibt und dein Können. Also wenn du jetzt schon da bist, dass du Häuser, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus mit 22 Wohneinheiten finanzieren kannst, dann kriegst du eben auch ein Budget in diesem Rahmen. So, und das kannst du dann im Jahr abrufen. Aber was ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, jetzt könnten wir noch ein viertes Haus machen und du hast schon 28 Millionen Euro ausgereizt, dann kriegst du halt nicht, weil du so nett bist oder weil du so ein cooler Typ bist oder weil du halt irgendwie der Kumpel vom Vorstand bist, mal schnell nochmal irgendwie so 10, 15 Millionen, sondern die Bank muss dann halt damit kalkulieren, dass du jetzt erstmal ja aus einem guten Grund nur dieses Budget bekommen hast. Das hat einerseits was damit zu tun, dass deine Bilanzzahlen vielleicht passen müssen. Das hat was damit zu tun, wie viele Mitarbeiter hast du in Unternehmen, die dich halt auch Geld kosten, ne? Also was kannst du eigentlich überhaupt an Eigenkapital bewegen? Und da sucht man natürlich einen Kreditgeber, dass man einfach sagt, oh scheiße, jetzt ist die eine Bank sozusagen nicht mehr so fähig, jetzt suche ich mir die nächste. Oder du expandierst einfach, ja. Du warst bis jetzt zum Beispiel in Leipzig oder in Berlin oder München unterwegs und jetzt möchtest du in den Ruhrpott gehen. Dann hast du da nicht gleich die Ansprechpartner. Und dann ist das dritte Problem, und das ist halt eben einfach eine Sache, die auch was mit Kapazität zu tun hat. So ein Kreditgeber, der hat halt nicht die ganze Zeit, sich irgendwie Anfragen ohne Ende anzugucken. Ja, jeder ist ein Mensch. Und wenn du halt so einen 8- bis 9-Stunden-Tag hast, dann schaffst du halt auch nur 8 bis 9 Stunden, dir Unterlagen anzugucken von Finanzierungsanfragenden. Und da das halt nicht so ist wie im Verbrauchermarkt, wo man halt sagt, okay, es gibt feste Zinsen, es gibt feste Konstellationen, zu denen man eben finanzieren würde, ist das Ganze halt sehr aufwendig. Und dann musst du da halt richtig einsteigen, du musst dir alles richtig angucken. Du hast bestimmte Trends, denen deine Bank, dein Kreditgeber, Arbeitgeber sozusagen folgt. Und dann ist es eine Heidenarbeit, sich da immer wieder neue Anfragen anzugucken. Ja, du nimmst normalerweise eigentlich die deiner Bestandskunden, das sind so 80%, wo man sagt, die gucke ich mir auf jeden Fall an, weil die haben ja bei uns auch Budgets. Und die anderen 20%, da musst du genau gucken, ob das jetzt passen könnte zu deiner Bank oder zu deinem Fonds oder Pensionskasse, oder es gibt auch Versicherungen, die finanzieren, oder ob eben nicht. Und hier liegt halt der Hase begraben, weil du da halt eben einfach das Problem hast, diese 20% machen die größte Menge der Anfragen aus. Und dass das kapazitär nicht zu schaffen ist, das kann man sich dann halt einfach logisch erschließen. Und das sind so die Pain Points. Und daraus kommt dann halt ein ganz großer Rattenschwanz hinterher, dass halt eben die Kreditnehmer, also die Projektentwickler, Investoren und so weiter in ihren Abteilungen ja nicht wissen können, wer finanziert denn gerade für mich genau das, was ich brauche. Und da gab es früher Vermittler, die sind dann einfach losgelaufen, haben vielleicht vorher mal in Banken gearbeitet und haben dann halt ihre Vorstandskumpels angesprochen. Mittlerweile muss man da einfach effizienter vorgehen. Und deshalb gibt es eben auch durch die Digitalisierung Kreditplattformen, die jetzt mittlerweile auch noch sehr manuell arbeiten. Und da gibt es wenige, die so wie wir vollautomatisiert arbeiten. Also wo wirklich der Kunde sich komplett einmal selber einträgt, wo der Kunde selbst informiert wird, kuratiert wird. Und das ist so der Painpoint, den wir lösen, dass wir die Kunden schon vorbereiten, dass sie besser mit den Banken sprechen können und dass die Banken dann schon zumindest den direkten Ansprechpartner haben, also sich nicht mit zwei Leuten zum Beispiel unterhalten müssen, diesem Vermittler und dem Kunden. Und dass es halt einfach effizienter ist, ne? Also wenn du innerhalb eines Tages eine Anfrage an einen Kreditgeber abschicken kannst, hast damit alles getan. Oder du musst halt eine Woche rumtelefonieren, um erstmal rauszufinden, wer der Richtige ist. Ist das schon eine Effizienz, also verbessert es deine Effizienz. Wenn du da die Möglichkeit hast, auch durch unsere Plattform eben innerhalb von 7 Tagen schon eine Indikation zu kriegen, weil unsere Kreditgeber müssen nach 7 Tagen eine Indikation, ob sie interessiert sind, halt eben weiter zu verhandeln oder nicht, abgeben, dann ist das für dich auch zeitschonend, weil das kann manchmal auch 2-3 Wochen dauern, weil die Leute dann sagen, ach, ich bin im Urlaub, das gucke ich mir mal später an. Bei uns ist es halt so, sie müssen wirklich nach 7 Tagen Bescheid geben. Und das macht das Ganze einfach schneller und besser. Und dann kommt halt noch ein ganz großer Punkt, und zwar Provisionsgeschäft. Ja, und dieses Provisionsgeschäft sorgt ganz oft dafür, wenn du weißt, du kriegst halt eine Erfolgsvergütung von deinem Partner, dann machst du dir keine Sorgen, ob nicht ein anderer Partner vielleicht für deinen Kunden der bessere gewesen wäre. Für deinen Kunden ist das nicht gerade hilfreich, weil er will ja den Besten haben. Das heißt, du machst dich extrem abhängig, und das hat man bei uns eben auch nicht. Ja, wir arbeiten nicht mit Provisionen, wir sind günstiger, weil wir uns halt als ein Tool verstehen, damit eine Finanzierungsabteilung es leichter hat zu arbeiten und nicht als Verdrängungsmechanismus.
Also ihr löst tatsächlich sehr, sehr viele Probleme, nicht nur ein Problem. Und ja. Damals hat mir der Flo noch gesagt, dass ihr einen ganz cleveren MVP entwickelt hattet. Das war so eine Minimallösung, die mit der heutigen Lösung, glaube ich, noch nicht so viel zu tun hatte. Wie sah das damals dann nochmal aus?
Ja, ach Gott, damals. das war eine Art Kreditgeberliste, wo wir quasi uns langgehangelt haben an groben Indikationen, also sowas wie den Standort, die Volumen und so weiter einer Finanzierung, also wirklich so die einfachsten Rahmenkriterien. Das hat mit dem heute überhaupt nichts mehr zu tun. Heute fragen wir halt teilweise 50 Datenpunkte ab. Wir haben viel damit zu tun gehabt, um mal so ein paar Herausforderungen zu nennen, wie man eigentlich dafür sorgt, dass ein Kunde, also ein Kreditnehmer, 45 Minuten braucht, um das Ganze aufzusetzen, aber 50 Datenpunkte zum Beispiel abgefragt sind und er nicht das Gefühl hatte, boah, ich muss ja jetzt hier irgendwie ein Hexenwerk vollbringen. Das haben wir hingekriegt, indem wir wirklich sehr viel Unterstützung von unseren Kunden hatten. Auf der anderen Seite haben wir ja auch Kreditgeberkunden, ja, also nicht nur die Kunden als Kreditnehmer sind unsere Kunden, sondern auch die Kreditgeber, die uns auch beraten haben, was wollen sie eigentlich sehen, wie muss eigentlich angefragt werden, wie haben sie die größte Effizienz. Da sind solche Fragen wie, sollen wir einen eigenen Datenraum stellen oder stellt das der Kunde, und aus Datenschutzgründen ist es schlauer, wenn es der Kunde macht. Ja, das auch einem Kunden zu sagen, hey, du bräuchtest einen eigenen Datenraum, weil sonst muss dich die Bank wieder wochenweise auf ein Mandat von dir warten. Das muss man auch mal einem Kunden erklären, dass es hier einfach rechtliche Konsequenzen gibt, auch gerade im Digitalbereich, weil das weiß eben nicht jeder. Und das haben wir gut hingekriegt. Das konnten wir gut lösen und haben es damit halt realisiert, dass auch ein Kreditgeber sich zumindest mit uns maximal 5 Minuten beschäftigen muss. Und dann weiß, ob er Interesse daran hat, sich mit unserem Kunden, also dem Kreditnehmer, weiter zu unterhalten. Und ja, da hat sich unsere Lösung extrem entwickelt.
Mega, mega spannend. Also das hat mir damals auch mal so einen Einblick gegeben. Okay, MVP kann auch sehr, sehr klein sein zum Teil. Muss halt wirklich trotzdem einen Benefit irgendwo bieten. Auch wenn die Vision, ich sag mal, irgendwo in der Zukunft, dass es ein riesiges Tool irgendwann wird, ne, kann man trotzdem irgendwie sehr, sehr klein anfangen und sollte auch sehr, sehr klein anfangen. Und wie habt ihr dann damals tatsächlich die ersten Kunden dann für euch gewinnen können?
tatsächlich ist das so, das hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber ich würde kein Produkt gründen, wo ich nicht vorher, also bevor wir Findest im Februar 21 beurkundet haben, haben wir ja ein Jahr vorher mehrere Markttests gemacht. Also wir haben einfach Tests gemacht, um mal zu gucken, würden Kunden ein Produkt kaufen, was auf Provisionsgeschäft ist oder nicht? Nein. Wir haben Tests gemacht, dass wir kleine Kreditgeberlisten rausgegeben haben, gegen 1 Euro oder gegen irgendein Goodie sozusagen, um einfach mal zu checken, was brauchen die Leute eigentlich. Dafür mussten die halt eben angeben, was fehlt ihnen eigentlich noch in der Finanzierung und so weiter. Also das waren mehrere Tests, die dann am Ende zu diesem Ergebnis geführt haben. Und dann ist es nicht so schwer, Kunden zu gewinnen, weil du hast schon von vornherein, direkt nachdem du gegründet hast, sozusagen die Argumente und die Probleme der Kunden gelöst. Ja, da haben wir natürlich selber, Flo und ich, sehr viel Geld reingesteckt. Ja, also sehr viel Eigenkapital. Aber am Ende haben wir dann halt gelauncht mit einer Lösung, die zumindestens im MVP schon sehr einfach das Problem der Kunden gelöst hat. Und ich glaube, das ist so das, was man halt machen muss. Und dann war es so, wir haben halt Mails geschrieben, also ich habe Mails geschrieben oder habe auf LinkedIn Leute angeschrieben, ob sie einfach mal Lust haben, das Produkt zu testen. Und wenn es ihnen gefällt, dann können sie halt eben mit einem sozusagen Testrabatt bei uns sozusagen ja abschließen. Und das haben sehr viele gemacht. Da hatten wir dann die ersten, ich glaube, da waren wir bei den ersten 20 Nutzern, die dann halt einfach irgendwie mal Monats-, mal Jahresvertrag irgendwie abgeschlossen haben. Und dann hat sich das natürlich empfohlen. Ja, das hat dann so ein Backfire gehabt, weil wir dann eben mit diesen Kunden ja auch das Produkt weiterentwickelt haben. Und dann ging das immer weiter, dass wir einerseits Empfehlungskunden hatten. Dann haben wir gewusst, okay, wie machen wir Vertrieb? Also wie sorgst du dafür, dass du halt Kunden hast? Das war, wir haben mal Kaltakquise ausprobiert, also Anrufe. Da muss ich sagen, da hatten wir den meisten Erfolg. Weil halt einfach, wenn du anrufst und sagst, okay, sie haben die Möglichkeit, provisionsfrei und kostengünstig Kreditpartner kennenzulernen, sie können das Ganze testen, kostenfrei, und können dann halt eben sagen, ob sie das Tool nutzen wollen, ist was ganz anderes, als wenn du zu jemandem sagst, ja, ja, ich vermittle dir das erfolgsbasiert, und derjenige denkt sich, ja, schön, dass du es mir erfolgsbasiert vermittelst, aber ich weiß dann gar nicht, ob ich die Partner nicht alle kenne. Ich kenne deinen Prozess nicht. Ich weiß nicht, ob du einen guten Service lieferst. Es gibt ja auch sehr viele schwarze Schafe unter den Vermittlern. Wo ich jetzt mal kurz sagen will, wir arbeiten auch mit Vermittlern. Also auch diese sind unsere Kunden, weil die natürlich unser Netzwerk und unseren Prozess auch gerne nutzen. Und ich einfach der Meinung bin, wenn du so ein Produkt gründest, dann schließt du natürlich auch die direkte Konkurrenz nicht aus, sondern die musst du mit einbeziehen. Sonst hat dein Produkt eh keinen Erfolg. Wenn deine Konkurrenz nicht mal dein Produkt nutzen würde, ja. Das hat sich bis jetzt eigentlich, ja, bewährt, sagt man das so? Ja, doch, ich glaube, bewährt, genau.
Bewährt, ja. Genau. Ja. Okay. Du hast sehr, sehr viele Sachen angesprochen. Vielleicht gehen wir das mal Stück für Stück durch. Also das erste ist, die ersten Kunden tatsächlich, die ihr dann für euch gewonnen habt über LinkedIn. Da ist so der wichtige Schritt auch, wie identifiziert man überhaupt die Menschen, die man überhaupt kontaktiert? Habt ihr da, erstmal auf blöd geschaut, okay, der könnte vielleicht passen, der könnte vielleicht nicht passen? Oder habt ihr dann eine Systematik dahinter gehabt? Habt ihr gewisse Unternehmen kontaktiert? Gab es da irgendwie ein System dahinter?
Nee, also erstmal zu glauben, dass man am Anfang irgendein System hat, wenn man ein Unternehmen aufsetzt und vertrieblich auch aufsetzt, das wäre arrogant, ja. Du hast absolutes Chaos, bis du irgendwann den Prozess gefunden hast, ja, du guckst erstmal nach einem Product Market Fit, dann suchst du nach einem Price Fit, und wenn du das hast, dann bist du eigentlich schon ganz gut dabei, und sowas kann ein halbes Jahr dauern, das kann aber auch 2 Jahre dauern. Bei uns, wir haben jetzt Glück, also ich gehe mal davon aus, dass wir sind jetzt schon bei einem Product Market Fit soweit erstmal angekommen und sind jetzt sozusagen im Januar dazu gekommen, dass wir uns vertrieblich dupliziert haben. Jetzt haben wir halt eben 2 Vertriebler, die uns auch schon gezeigt haben, dass nicht nur 2 Leute irgendwie, man hat ja manchmal so den Geschäftsführerbonus, dass das funktioniert, sondern dass das Produkt einfach interessant für die Leute ist, ne? Und das ist dann schon der nächste Weg. Und das dritte ist dann halt, du probierst es hoch. Und am Anfang, da probierst du dich einfach aus. Da guckst du, okay, wer könnte passen? Du guckst in deinem Netzwerk, ja, und ich habe halt ein sehr großes Immobiliennetzwerk. Genauso auch mit den Banken. Du guckst halt einfach, okay, mit welchen Banken habe ich denn schon mal gearbeitet oder wer ist mir noch so in Erinnerung? Schreibst sie an bei LinkedIn oder schreibst sie per Mail an und fragst halt, hey, können wir mal sprechen? Und dann baust du dir das halt Stück für Stück auf. Also das ist so, du brauchst, glaube ich, auch Referenzkunden. Also du brauchst Kunden, die wirklich sagen, okay, ich probiere das, ich fand das gut und ich gebe dir eine Referenz, das haben wir auch, ne? Das ist auch sehr wichtig, einfach weil sonst empfiehlt sich das Ganze ja auch nicht. Ja, und du musst halt eben einfach davon ausgehen, dass du am Anfang erstmal viel, also am ersten Schritt umsonst rausgibst, im zweiten Schritt kostengünstig und im dritten Schritt suchst du dann halt einfach diese Preis, wo ist sozusagen der Preis nicht mehr elastisch genug, ne? Und dann hast du eigentlich sozusagen dein, Weg gefunden. Aber das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Das kann teilweise echt viel Chaos bedeuten. Da muss man dann halt einfach mit rechnen.
Und wenn wir jetzt mal in das heutige Produkt springen, da hat sich ja dann einiges getan, jetzt vor allem von der Vertriebsstruktur. Du hast ja auch gesagt, ihr habt natürlich auch Partnerprogramme, also beziehungsweise andere Makler, die euer Tool tatsächlich nutzen, weil es, ich denke mal, deren Prozess auch einfach vereinfacht. Also ich habe jetzt gesehen, auf eurer Seite muss man eine Demo zum Beispiel jetzt buchen. Mhm. Ist das notwendig, weil das Tool an sich erstmal ein bisschen komplexer ist oder steckt da eine andere Strategie auch nochmal dahinter, was Akquise angeht? Habt ihr da eine bessere Conversion Rate, wenn ihr zum Beispiel Demos dann anbietet?
Ja, also das erschließt sich eigentlich naturbedingt, weil das ist ja ein First Mover. Unser Produkt ist jetzt nichts, was es vorher schon gab. Es gab niemanden, der vollautomatisiert einen Kunden komplett alleine die Möglichkeit gegeben hat, auf sein Netzwerk zuzugreifen und die Anfragen dann zu stellen. Der Prozess an sich, der ist so aufgebaut, dass fast jeder, mit dem wir Demos machen, eigentlich sagt, ja, das ist ja eigentlich total klar, ich weiß, was ich machen muss. Aber man muss den Menschen eben einfach erklären, hey, das ist jetzt hier kein Tool. Die sind so hart an Vermittler sozusagen gewöhnt, an dieses irgendjemand macht das schon für mich, dass halt eben einfach so der Weg, dass man sagt, nee, du hast hier ein Tool, das dir genau erklärt und dich genau führt und dir sagt, das und das musst du tun. Da kommen ganz viele Einwände, wie zum Beispiel, oh, komplexe Finanzierung, also Finanzierung, die nicht einfach heißen, Mehrfamilienhaus irgendwo in Berlin ankaufen, sondern die halt heißen, ich habe irgendwie eine Mehrfachnutzung. Also ich habe nicht nur Wohnen, ich habe da auch Gewerbe, ich habe vielleicht sogar Logistik noch mit drin etc. Dass sie dem zum Beispiel nicht trauen, dass wir das umsetzen können mit dem Tool. Wo man sich natürlich dann fragt, okay, dann traust du deinem eigenen Projekt nicht, weil wir haben einfach den Vermittler digitalisiert. Wir haben dieses ganze Kuratieren, dieses ganze Unterstützen in eine Software gelegt und blockieren sozusagen den Kunden, Fehler zu machen. Wir schicken ihn immer wieder irgendwie in die Richtung, dass er quasi vollständige Angaben machen muss, dass er, was viele nicht wollen, sich halt konkret ausdrücken muss, dass er einen konkreten Vorschlag machen muss, wie stelle ich mir eigentlich eine Vertragskondition vor. Das, was im Prinzip ein Vermittler oder aber auch der Finanzmanager ja sowieso miteinander besprechen würden. Und das macht man aber nicht in 1,5 Stunden Gesprächen und Ewigkeiten Dokumenten zusammensammeln, sondern das macht man halt einmal am PC. Und das ist eine Verständnisfrage. Es geht dabei nicht darum, dass das Tool nicht einfach zu nutzen ist, sondern dass die Menschen verstehen müssen, dass die Limits, die sie denken, dieses Tool hätte, nicht da sind. Und witzigerweise immer dann, also ich hatte gestern zum Beispiel eine Anfrage an jemanden gestellt und hatte halt gefragt, hey, wollen wir mal eine Demo machen, ne? So typische Akquise-Mail. Und die Rückantwort war, ja, kann ich mir nicht vorstellen, weil wir sind sehr komplex, wir machen eben nicht nur Hotel, sondern richtig Ferienhotel und teilweise auch irgendwie gewerbliches Wohnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Kreditplattform das da hergibt. Ich habe ihm einfach einen Screenshot geschickt und gesagt, sehr wohl gibt es das her. Habe ihn da so ein bisschen ein paar Stellen markiert und dann war auf einmal klar, oh, krass, das machen die ja wirklich, das haben die ja tatsächlich bedacht. Und das ist so, dadurch, dass man es sonst nicht kennt, dass etwas so, ja, sage ich mal, tiefgründig verarbeitet ist und doch so einfach, traut man dem Frieden erstmal nicht, weil es hört sich ja einfach zu gut an, um wahr zu sein. Und da muss man halt einfach sehr viel Vertrauensarbeit leisten und auch ganz oft mit so einer Demo zeigen, dass die Leute, die dahinter sitzen, echt Ahnung haben von dem Markt. Ne? Also einfach wissen, wie funktioniert der Markt eigentlich. Wir sind nicht irgendwelche Gründer, die jetzt mal überlegt haben, oh, ich gehe mal in die Immobilienbranche und schaue mir das mal an, sondern wir haben es halt gelebt. Und das ist das, was die verstehen wollen. Und deshalb macht man solche Demos.
Sehr gute Antwort. Das ist Handy frei. Okay, cool. Und wenn ihr dann so eine Demo gemacht habt, dann nutzt wahrscheinlich der ein oder andere das Tool vielleicht sofort und dann der ein oder andere wird dann nicht direkt aktiv. Wie sorgt ihr denn dafür, dass ihr die Aktivierungsrate hochhält oder erhöht?
Also da muss man halt einfach sagen, dieses Tool ist ja ein Nischentool. Also du kannst jetzt das nicht vergleichen mit einem CRM-Tool, wo du halt jeden Tag reinguckst, sondern Immobilienfinanzierung kann bedeuten, ich bin Bestandshalter, habe 50 Finanzierungen im Jahr und frage dann halt 30 eben nochmal über Finlist an, weil 20 kann ich über meine Hausbank abdecken oder über die drei Hausbanken, die ich habe. Und die anderen, die machst du dann halt mit Finlist. Oder du fragst alle 50 bei uns an, weil du natürlich auch mal so ein bisschen deine Hausbank herausfordern willst. Das sind unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch die, die im Februar zwei Finanzierungen machen und dann auch immer im August nochmal zwei. So, dass die zwischendurch uns nicht nutzen, ist völlig klar. Ja, die nutzen dann halt eher das Abo-Modell, nutzen uns so 3 Monate, nutzen uns nochmal 3 Monate und dann haben sie es halt geschafft. Währenddessen die anderen uns natürlich ein Jahr nutzen. So. Und dementsprechend, wenn man jetzt von Aktivität spricht, dann muss man sagen, das ist immer innerhalb eines Jahres gesehen, weil jeder halt unterschiedliche regionale Ausprägungen, saisonale Ausprägungen hat. Und wenn man es jetzt so sagen würde, dann würde man einfach sagen, wir haben 100 Nutzer und die nutzen uns auch, ja. Und die sind eben auch aktiv. Das hört sich jetzt sehr gering an, die Zahl, für die, die halt eben nicht so aus der Branche kommen. Aber innerhalb so kurzer Zeit 100 Nutzer zu generieren, die sich halt, die halt eben 2 Milliarden Anfragen an Kreditgeber ausgeben, da gibt's wenige, die so schnell am Anfang waren wie wir. Und dann auch noch 900 Millionen Euro abgewickelt haben. Das ist, also jeder, der sich in der Branche auskennt, der weiß, das ist schon eine Leistung.
Und das haben wir nicht auch ordentlich an.
Ja, wir haben es nicht mit einem Zehner-Team gemacht, ja, sondern wir haben das tatsächlich zu viert gemacht. Und da sieht man halt einfach, was passieren kann, wenn man wirklich vollautomatisch unterwegs ist und einfach vorher mal ein paar Markttests gemacht hat und nicht ins Blaue gedacht hat, sondern wirklich beide Seiten abholt.
Ich glaube, im September wart ihr da auch schon 4 im letzten Jahr? Oder wart ihr da noch zu zweit?
Da waren wir noch, zu zweit.
Ja, dann habe ich das noch richtig im Kopf. Also, der Florian meinte auch, hey, wir sind zu zweit unterwegs und das ist ziemlich viel zu tun und aber mega spannende Reise, was da gerade passiert. Aber das hört sich doch immer schön an, wenn sich das dann letztlich auch lohnt, die ganze Mühe und der ganze Fleiß, der da reingeflossen ist.
Jetzt mittlerweile seit Februar sind wir zu fünft, Entschuldigung.
Ja.
Oh, Quatsch. Ja,
so schnell geht's.
Ganz toll. Aber lies mir nach. Ja, wir haben immer noch viel zu tun. Dieses Jahr geht es mehr so ins in die Richtung, dass wir halt eben einfach wirklich unseren Prozess hochskalieren. Und da gehört natürlich auch Branding zu, Marketing und eben auch Kooperation. Und da haben wir ein paar schöne vorbereitet.
Ja, das Thema Kooperation, für all jene, die es damals nicht mitbekommen haben, da könnt ihr euch einfach die letzte Episode auch mit Finlist anhören. Ein bisschen zurückscrollen, aber da haben wir auch über Koops gesprochen, die Relevanz. Kooperation ist mega wichtig. Vor allem so in eurem Bereich. Ne? Weil euer Zielkunde, ne, der definanziert sich ein Gebäude und dann hat er auch noch viele andere Prozesse, wenn er das Gebäude dann irgendwann besitzt. Und mit diesen ganzen Leuten, mit denen kann man kooperieren. Auch wenn, ich sag mal, manche ein bisschen später im Prozess kommen. Ich meine, wenn ihr Awareness auch später im Prozess irgendwie bei anderen Kooperationspartnern erfährt, diese Menschen werden vielleicht irgendwann mal nochmal eine Immobilie finanzieren und dann kommen sie zuerst auf euch zu. Genau. Aber ich glaube, nochmal um zu dem Punkt zurückzukommen, Activation. Also industriebedingt ist das bei euch kundengetrieben. Das heißt, wenn er eine Finanzierung jetzt gerade braucht, dann kommt er halt auf euch zu und es lässt sich so selbst nicht ansteuern. Aber man kann halt irgendwie dann, weiß nicht, ab und zu Updates teilen, dass man im Kopf bleibt. Oder dass Wins teilt. Okay, cool.
Wir bleiben ja und auch so, weil wir müssen ja auch mal wissen, wurde eigentlich was finanziert zum Beispiel oder was du auch wissen musst, ist, weil man darf einfach nicht außer Acht lassen, ja, viele denken immer, das ist leider so Servicebüste Deutschland, viele denken, oh, ich habe den Kunden abgeschlossen, na gut. Aber man muss sich halt auch überlegen, wie hältst du eigentlich einen Kunden, unabhängig von deinem Produkt, sondern einfach auch menschlich mit dem, was du an Input lieferst. Also und da ist es halt sehr wichtig, auch Kontakt zu den Kunden zu halten. Einfach mal anzurufen und zu fragen, sag mal, Bist du mit allem zufrieden oder hast du Anmerkungen? Es gab da auch wieder eine Anekdote. Wir haben einen Kunden, den haben wir einfach gefragt, ja, passt denn noch alles oder wünschst du dir einfach noch was? Hast du da noch Vorschläge? Und wie doof waren wir nicht, auf die Idee zu kommen, dass eine Finanzierung eben nicht in festen Laufzeiten stattfindet, sondern in, man fragt ja an, ich würde so und so viele Modelle in Kauf nehmen. Also dass man sagt, ich würde zwischen 120 Monaten und 180 Monaten eine Finanzierung aufnehmen. Ja, und nicht eben, ja, 120 Monate und weiter kannst du gar nicht denken. So, das ist nicht normal. Da haben wir aber aus unserer dann schon sehr tiefen Brille gar nicht mehr dran gedacht. Und hätten wir solche Anrufe nicht oder einfach mal nur die Frage bei dem Kreditgeber, sag mal, bist du zufrieden mit dem, wie es mit unseren Kreditnehmern läuft, so wie sie zu dir kommen? Hätten wir auch nicht erfahren, dass die uns zum Beispiel sagen, es wäre noch ein bisschen wichtiger, dass ihr die noch mehr kuratiert, dass die schon wissen, was wir eigentlich wollen. Ja, dann hätten wir gar nicht die Idee gehabt, dass man vielleicht Besonderheiten in der Finanzierungsstruktur dieses Kreditgebers, und da hat jeder unterschiedliche, einfach schon von vornherein an den Kunden abgibt und sagt, hier, das darfst du zu dem Kreditgeber nicht sagen, ansonsten brauchst du da nicht anzufragen. Ja, das ist so, das sind so viele Kleinigkeiten, die man eben bedenken muss und wo man einfach nicht weghören darf, sondern aktiv zum Hörer greifen. Und deshalb bleiben wir eigentlich auch immer mit denen in Kontakt. Ja, da, das ist halt viel Arbeit, das ist auch sehr anstrengend manchmal. Und nein, man hört nicht immer gerne jeden Tag Kritik. Manchmal möchte man halt auch einfach nur so ein, ja, ihr habt es super gemacht, hören, ja. Aber so ist es eben nicht, ja. Und man kann sich freuen über jede Kritik. Also selbst wenn jemand sagt, das war jetzt völlig scheiße, weil, dann muss man es hinnehmen.
Hm. Absolut. Also wie ich auch direkt rausgehört habe, ist dann halt eure Maßnahme auch, um die Retention Rate hochzuhalten, sehr, sehr viel mit den Kunden auch zu sprechen und zu schauen, ob das so hingehauen hat, wie sie sich das vorgestellt haben und ob sie zufrieden sind. Und sinnvolle Vorschläge dann auch zu implementieren, sofern das applikabel ist.
Ja.
Macht ihr sonst noch etwas Besonderes im Bereich Retention Rate erhöhen?
Also klar, wir haben jetzt angefangen, oder was heißt, wir haben nicht angefangen, sondern tatsächlich ähnlich wie jetzt auch bei dir, kommen viele auf uns zu, weil sie halt eben irgendwie von irgendwelchen Ecken und Enden hören, ja, findest es ganz cool, oder weil eben auch sowas wie Finance Forward über uns berichtet hat und dann irgendwie auch noch ein zweites Mal über uns berichtet. Und das ist tatsächlich nicht so, dass wir da drauf zugehen und sagen, ja, berichtet mal über uns, sondern dass man auf uns zukommt. Und das ist natürlich schon echt, da sind wir echt dankbar, weil das halt einfach so es kostet uns nichts und trotzdem sind wir da irgendwie gefragt, oder jetzt demnächst fange ich an mit Paneln oder Fachbeiträgen, wo man halt eben auch Aufmerksamkeit generiert, einfach aus dem Grunde, weil man natürlich da auch mal mit seiner Expertise um die Ecke kommt und eben nicht nur über das Produkt um die Ecke kommt, sondern auch über seine Insights, die man hat, um dieses Produkt überhaupt gebaut zu haben. Das bringt dir natürlich auch extrem viel, weil niemand kauft ein Produkt von jemandem, der nicht selber schon erfahren hat, wie eine Finanzierung läuft, wie man irgendwie in einer GmbH-Struktur oder in einer UG oder was auch immer zum Beispiel meine Wohnung oder zumindest irgendwie ein Grundstück eingekauft hat und so weiter oder entwickelt hat. Da kennt man den Prozess manchmal dann schon selber und ist natürlich nicht in der Liga, in der unsere Kunden unterwegs sind, aber man kennt die Anfangsprozesse und weiß halt eben einfach, wie hange ich mich eigentlich hoch, immer mehr Geld zu kriegen. Und ja, das sind so Sachen, die erzeugen in Gesprächen sehr viel Aufmerksamkeit, wenn dann Kunden auch mitkriegen, oh, die hat auch schon mal irgendwie ein Haus finanziert und eben nicht nur irgendwie, oder die hat auch schon mal Grundstücke angekauft oder was auch immer, ja, die hat auch schon mal entwickelt und so. Das ist dann, man spricht ja auf gleicher Ebene und trotzdem nimmt man das auch mit in seinen Entwicklungsprozess.
Absolut. Ein sehr interessanter Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist so das Thema Pricing, speziell wenn man, ich sag mal, man bewegt sich hin zum Product Market Fit, man entwickelt das Produkt immer weiter und man weiß praktisch, das hast du vorhin auch kurz angedeutet, man gibt es erstmal kostenlos praktisch raus, dann für relativ wenig und dann kommt man immer mal zu dem Preis, den man dann wirklich am Markt anbieten möchte. Wie funktioniert das tatsächlich, dieser Prozess? Und was für, ich sag mal, wie sehen da so diese Experimente und Gedankenstränge dahinter aus, um zum Pricing zu kommen?
Ja, am Anfang muss man sich halt überlegen, wie will man das Ganze eigentlich tragen, ne? Also das ist das Erste. Möchte man, was ich persönlich immer nicht so für sinnvoll halte, jetzt ein ganz hohes Geschäftsführergehalt und Gründergehalt und bla bla bla, ja, das machen sehr viele. Das ist auch dieses Typische, diese Bewegung, so viel Investitionen wie möglich zu bekommen, damit die Bewertung ganz hoch wird und alles Mögliche. Das hilft dir dann aber am Ende nicht, wenn du dann anfangen musst, ein bisschen strategisch zu denken, weil wenn du versuchst, so gut wie möglich aus eigenen Mitteln das ganze Produkt zu stemmen, dann hast du auch einfach diesen Blick, den jeder hat, der tatsächlich auch ein Produkt entwickelt. Und zwar, wie kann ich effizient an eine gute Preisstruktur kommen, um mich möglichst schnell selber zu tragen und jetzt hier nicht irgendwie einen auf, ich muss 2-3 Millionen Euro an Finanzierungssumme reinholen. Das ist für mich immer so klar, wenn du produzierend arbeitest, also dass du irgendwie Chips zum Beispiel herstellst oder irgendetwas anderes herstellst, dann brauchst du einen Vorlauf, dann brauchst du eine Investition. Aber wenn du ein SaaS-Produkt erstellst, brauchst du da eigentlich nicht so viel. Und wenn du dafür so viel Vertrieb brauchst, dass du das nicht voll automatisiert machen kannst, dann ist das kein Produkt, was ich angehen würde. Sagen wir es mal so. Das heißt, du musst dann halt im nächsten Schritt, zumindest wenn du es in die Richtung machst, wie Flo und ich das gemacht haben, dir überlegen, wie sorgst du dafür, dass du mit minimalsten Kosten dein komplettes Produkt deckst und trotzdem Tests machen kannst. Also trotzdem sagen kannst, okay, teste das Ganze erstmal und dann kommst du zu uns, wenn du es getestet hast und dabei aber auch nicht dein komplettes Produkt schon verrätst. Also nicht alles so rausgibst, dass derjenige jetzt sagt, ja, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt brauche ich euch erstmal ein paar Monate nicht mehr. Und da muss man erstmal ein bisschen drauf rumdenken. Das haben wir dann so gemacht, dass wir halt einfach eine Zeit lang ganz am Anfang kleine Teillisten rausgegeben haben oder Teilkreditgeber, eben nicht alle, die zur Verfügung stehen, dass man so mit 1-2 Mal antesten konnte. Da hat man dann unseren Prozess kennengelernt, hat gemerkt, oh, das ist viel schneller, das ist viel leichter. Ich kriege ja sofort schnell einen Rücklauf. Dadurch konnten wir dann natürlich auch das Produkt gleich direkt mit verbessern. Das war noch so der zweite Schritt. War es schön, so wenig zu verdienen als Geschäftsführer? Nein, ist nicht schön, ja, weil man eigentlich irgendwie ja auch das Ziel hat, finanziell sich irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Und meistens, wenn du richtig gründest und richtig Spirit hast, dann verschlechterst du dich zumindest so, dass du sagst, okay, ich kann irgendwie vernünftig leben. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich damit nach Südafrika oder woanders hinfliegen kann, ja. Das ist aber dann dankbar, wenn das Ganze erfolgreich ist und du sozusagen dann irgendwann schon anfangen kannst. Und das war bei uns recht schnell. Und zwar, ich weiß nicht, wir haben im Juni angefangen mit diesen Tests und im August haben wir schon die ersten Kunden konvertiert. Und dann fing das immer mehr an sozusagen, dass immer mehr Kunden darauf kamen. Dann konnten wir unsere Preise sogar schon mal erhöhen, dass wir geguckt haben, was passiert denn, wenn wir jetzt einfach eine Preiserhöhung machen. Da haben wir rausgefunden, okay, wir müssen wieder ein Stück zurückkommen in die Richtung des alten Preises, den wir hatten. Und da haben wir dann gemerkt, okay, hier ist halt einfach die Elastizität vorbei und haben dann einfach auf diesen Preisen, das war dann einmal ein Jahres- und ein monatlich rollierendes Produkt, also eins, was im Abo-Modell ist, was du eben monatlich kündigen kannst. Natürlich ein bisschen teurer, logischerweise, als das Jahresmodell. Haben wir da halt einfach unseren Einstieg gefunden. Und dann halt im Januar konnten wir sogar schon sagen, okay, jetzt stellen wir mal einen Vertrieb an. Dann hast du nochmal eine Runde richtig Chaos. Weil sich zu duplizieren heißt halt nicht, dass gleich alle Prozesse gesetzt sind, sondern du musst halt richtig den Vertriebsprozess für jemand anders mitdenken, mit aufbauen. Dann musst du es irgendwann auch abgeben und sagen, okay, jetzt müsst ihr alleine klarkommen. Ja, ihr müsst euren Vertrieb alleine für euch bauen und führen. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass wir sehr kluge Köpfe haben. Zum Beispiel haben wir jetzt den Joschka Kusnick eingestellt, der unser CSO ist, der halt einfach innerhalb von kürzester Zeit dafür gesorgt hat, dass es richtig klare Strukturen und Prozesse gibt und dass dabei trotzdem gedealt wird. So, und das das ist halt einfach die Reise, die du machst. So, es gibt noch andere Modelle, die man hätte fahren können, aber die habe ich nicht gesehen und Flo und ich sind auch nicht gerade diejenigen, die sagen, okay, wir geben unsere, unser Mehrheitsrecht sozusagen in jede Hand. Wir haben uns da dann auch Smart Money reingeholt mit Strateges, unserem Investor, der halt einfach auch der Meinung ist, dass er uns mit Sparing und allem unterstützt, aber eben nicht einfach nur Geld gibt. Ja, weil da hätten wir auch zur Bank gehen können und fragen, ob wir eine Finanzierung kriegen. So, und das wollte ich jetzt nicht. Und deshalb haben wir uns da jemanden gesucht. Und dann werden wir sehen, was jetzt das Jahr bringt. Also bisher haben wir nicht vor, noch mehr Finanzierung aufzunehmen, weil ich denke, dass wir uns in kürzester Zeit selber tragen.
Ich finde es tatsächlich auch schlau. Also du hast da einige sehr wichtige Sachen angesprochen. Einmal Product-led Growth versus Sales-led Growth. Also wenn man hier rein auf Vertrieb setzt, extrem teure Strategie. Vor allem, es gibt nichts Besseres, als wenn das Produkt sich selbst erklärt, selbst verkauft. Ne? Auch wenn man es über eine Demo-Call also ein bisschen anschiebt und vielleicht Bedenken aus der Welt zu bringen oder wie man auch immer dazu sagt. Aber das Produkt muss sich letztlich selbst verkaufen. Das ist einmal, das ist super. Und das Zweite, dass man auch nicht, dass man bootstrappt oder versucht, so ein Bootstrapping-Mindset beizubehalten und nicht einfach unnötig Geld zu raisen. Tatsächlich sprechen wir mit sehr, sehr vielen Gründern jede Woche, lernen unglaublich viele Unternehmen kennen. Und ich habe schon von dem einen oder anderen Gründer gehört, dass er es bereut, so viel Grace zu haben, weil du eben auch Kontrolle dann verlierst. Und du bist praktisch am Ende noch ein Angestellter von dem ganzen Ding, obwohl du das eigentlich hochgezogen hast. Und der Fokus tatsächlich, also beim Bootstrapping-Mindset ist es halt so, man geht wirklich auf Revenue und wir bekommen das oft mit, dass manche sagen, ey, das juckt uns alles gar nicht. Wenn wir auch zum Teil den einen oder anderen Kunden, den wir in der Vergangenheit hatten, da haben wir dann gesagt, ey, lass uns doch mal hier wirklich auch ein bisschen auf Revenue gehen. Nee, interessiert uns nicht. Einfach nur neue User. Das haben wir selber auch oft nicht verstanden, weil wir gesagt haben, hey, ihr verbrennt unglaublich viel Kohle. Ich sag so, wir könnten das ein bisschen runterschrauben und das Geschäftsmodell ein bisschen anpassen. Dann könntet ihr oder mal das Pricing ein bisschen anheben oder wie auch immer. Nee, interessiert uns nicht, weil die VCs im Hintergrund halt klar sagen, hey, ihr müsst einfach mehr User für euch akquirieren. Ne? Also sehr cooles Mindset, das ihr fährt. Und ich glaube, das ist auch das, was euch dahin gebracht hat, wo ihr jetzt heute steht. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr cooles Schlusswort für heute. Hat mich mega gefreut, dass du im Podcast bei uns warst. Das hatten wir euch zweimal. Finlist. Also ich würde sagen, also ich bedanke mich riesig für deine Zeit, dass du heute hier warst. Schick schöne Grüße auch an den Flo und danke an die Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben das immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, was auch immer gerade Wichtiges ansteht, was du vielleicht kommunizieren möchtest, feel free. Und ich sage dann meinerseits schon mal ciao.
Vielen Dank. Wie gesagt, ich bedanke mich auch, dass wir hier zweimal kommen durften. Jetzt auch mit mir. Für die User, die in der gewerblichen Immobilienfinanzierung unterwegs sind, lernt Findless kennen. Ja, leichter könnt das nicht haben, an Kreditgebernetzwerk ranzukommen, beziehungsweise eure Prozesse effizienter zu gestalten. Ja, und vor allen Dingen seid offen.